Die Radio Wissen. Update.
Ich bin einfach nur stolz. Vielleicht sogar der Höhepunkt nochmal meiner Karriere.
Tischtennislegende Timo Boll muss nicht mehr lange warten. Um 1 Uhr unserer Zeit fängt die Eröffnungsfeier der Olympischen Sommerspiele in Rio de Janeiro an. Boll wird beim Einlauf der Mannschaften die deutsche Fahne tragen. Der Olympia-Countdown ist eins unserer Themen im Update bei die Radio Wissen mit Peter Neuhaus.
Update.
Zum ersten Mal Olympische Spiele in Südamerika. Von Euphorie sind viele Brasilianer, aber auch kurz vor der Eröffnungsfeier weit entfernt. In einer Umfrage letzte Woche vertraten 60% der Brasilianer die Auffassung, dass die Olympischen Spiele dem Land mehr schaden als nutzen. Immer wieder haben Proteste die Vorbereitungen begleitet. Zuletzt gab es welche beim Olympischen Fackellauf. Auf den letzten Etappen vor dem Maracanã-Stadion, wo das olympische Feuer entzündet wird.
Dieser Fackelumzug dauert eine Stunde und kostet unsere Gemeinde 50.000 Euro. Währenddessen bekommen die Beamten der Stadt keinen Lohn und die Gesundheitsversorgung ist miserabel.
Kritiker sagen, für Olympia ist Geld da, für die brasilianische Bevölkerung nicht. Eine weitere Protestaktion gibt es gerade in der Hauptstadt Brasilia. Da ist die Zivilpolizei in einen Streik getreten. Sie fordert, dass Löhne gezahlt werden. Laut der Zeitung O Globo haben Militärpolizisten den Schutz von Athleten und Besuchern übernommen. In Brasilia werden mehrere Spiele des Olympischen Fußballturniers ausgetragen. Für heute sind in Rio weitere Proteste angekündigt. Soziale Bewegungen und Gewerkschaften wollen am Copacabana Strand gegen die hohen Kosten der Veranstaltung und gegen die konservative Regierung von Übergangspräsident Michel Temer protestieren. Mit einer Demonstration in der Nähe des Maracanã-Stadions wollen außerdem Kritiker auf Menschenrechtsverletzungen bei den Vorbereitungen der Olympischen Spiele aufmerksam machen. Was vielen Sportfans die Vorfreude auf die Spiele vermiest hat, ist das Thema Doping. Im Mittelpunkt steht dabei Russland. Ein Bericht im Auftrag der Welt-Anti-Doping-Agentur hatte flächendeckendes Doping in Russland bestätigt. Es gab Forderungen, Russland komplett von den Spielen in Rio auszuschließen. Das Internationale Olympische Komitee ließ stattdessen die Verbände der einzelnen Sportarten alle Sportler überprüfen, die für Rio nominiert waren, ob sie sauber sind oder nicht. Das Ergebnis: Russland kann mindestens 271 Athleten antreten lassen, mehr als 2/3 der Nominierten. Eine Entscheidung, die IOC-Präsident Thomas Bach am Vorabend der Eröffnungsfeier verteidigte.
Ich kann den Sportlern offen in die Augen schauen, die einen Komplettausschluss Russlands gefordert hatten. Denn das IOC-Exekutivkomitee hat alle Argumente sehr genau abgewogen.
Die Botschaft sei, man kann erfolgreich sein außerhalb eines solchen Systems. Die Zahl der teilnehmenden russischen Sportler könnte sich noch einmal erhöhen, wegen einer Entscheidung des Internationalen Sportgerichtshofes CAS. Russlands Sportminister Vitali Mutko sagte, die Zusammensetzung der Mannschaft könne möglicherweise ausgeweitet werden. Der CAS hatte am Abend eine Verfügung des IOC gekippt. Die sah vor, allen russischen Sportlern, die in der Vergangenheit wegen Dopings gesperrt waren, keine Starterlaubnis zu geben, auch wenn sie ihre Sperre schon abgesessen haben. Nach Einschätzung des Sportgerichtshofs ist das nicht durchsetzbar. Der Chef des russischen Olympischen Komitees, Alexander Schukow, hat noch einmal Sperren russischer Sportler insgesamt als ungerecht kritisiert.
Solche Sportler wie zum Beispiel Jelena Isinbajewa, unsere berühmte Stabhochspringerin, die niemals des Dopings überführt wurde und absolut sauber ist, sie darf nicht nach Rio. Aber wie viele US-amerikanische Läufer, wie zum Beispiel der 100-Meter-Läufer Justin Gatlin, die des Dopings überführt wurden, die dürfen antreten.
Dieser Streit und die Anti-Olympia-Proteste werden zumindest für etwa 4 Stunden in den Hintergrund rücken. So lang soll die Eröffnungsfeier in Rio de Janeiro dauern. Sie beginnt um 1 Uhr unserer Zeit.
Kein Kommentar. Doch. Meinung.
Im Netz ist von großer Vorfreude auf Olympia wenig zu spüren. Maulende Myrte twittert, schau mir lieber 3 Tage Wacken statt 1 Minute Olympia an. Ahoy Bella meint, kein Schwein interessiert sich für Olympia, eine mediale Masturbation. Und schöne Dieter sagt, das macht Olympia spannend, Leichen, tote Hunde und Fäkalien im Gewässer von Rio. Thema ist auch der Umgang mit russischen Sportlern. Lucifer69 twittert, Olympia war und ist mit staatlich kontrolliert gedopten Russen eine Farce. Delo dagegen sagt, hoffentlich geht es bei Olympia dieses Jahr um Sport und nicht wieder um organisiertes Russenbashing. Und auch Dennis Behring schreibt bei Facebook, die bösen Russen wieder. Ihr glaubt doch selber nicht, dass nur die Russen dopen. Die ganze antirussische Propaganda hat doch System. Viele machen sich lustig darüber, dass die Organisatoren versuchen, bestimmte Hashtags für Firmen zu verbieten. Stupsi Bu meint, Ihr habt Social Media nicht verstanden. Ihr habt andere Probleme. Schon mal gehört von Doping?
Was sonst noch wichtig war?
Im Kampf gegen Steuerhinterziehung stellt Nordrhein-Westfalen 19 europäischen Ländern mehr als 100.000 Hinweise zur Verfügung. Finanzminister Norbert Walter-Borjans spricht von geschäftsmäßiger Steuerhinterziehung im Milliardenbereich.
Das sind Gelder, die für Straßenbau, für Bildung, für Polizei fehlen. Und das wird international betrieben. Und deswegen hilft auch nur internationale Zusammenarbeit, um dem einen Riegel vorzuschieben.
Die Daten wurden der NRW-Steuerfahndung zum Teil anonym zugespielt. Sie betreffen Konten einer Bank mit Niederlassungen in Luxemburg und der Schweiz. Nordrhein-Westfalen hatte im April schon einmal Daten an andere Länder weitergegeben. Das Bundesland gilt als Vorreiter im Kampf gegen Steuerhinterziehung. In den letzten Jahren hat NRW insgesamt 11 Datenträger mit Informationen über mögliche Steuersünder angekauft für fast 18 Millionen Euro. Der Ertrag kann sich sehen lassen. Weil sich mehr Steuersünder selbst anzeigten, wurden rund 5 Milliarden Euro an Steuern zusätzlich eingenommen. Die Türkei und Österreich zanken weiter miteinander und der Ton verschärft sich. Der österreichische Kanzler Christian Kern hatte sich dafür ausgesprochen, die EU-Beitrittsverhandlungen mit der Türkei zu stoppen. Jetzt hat der türkische Außenminister Mevlüt Çavuşoğlu Österreich als Hochburg des radikalen Rassismus bezeichnet. Die Reaktion aus Wien ließ nicht lange auf sich warten. Außenminister Sebastian Kurz ließ durch einen Sprecher erklären, die Türkei sei aufgerufen, sich in der Wortwahl zu mäßigen und stattdessen ihre Hausaufgaben zu machen. Deutschlands Außenminister Frank-Walter Steinmeier hofft, dass sich die Stimmung wegen der Lage in der Türkei nicht weiter aufheizt.
Das ist eine sehr ernste Situation, in der wir im Augenblick sind. Aber ich halte noch mehr davon, dass wir das Gespräch, was im Augenblick ausschließlich über Mikrofone und Kameras läuft, ersetzen sollten durch direkte Gespräche miteinander.
In der Türkei wurden heute Haftbefehle gegen mehrere Gouverneure erlassen, die der Bewegung des Predigers Fethullah Gülen angehören sollen. Ihn macht die Regierung in Ankara für den Putschversuch verantwortlich. Länger arbeiten, deutlich weniger verdienen. So sieht es nach wie vor für Arbeitnehmer in Ostdeutschland aus im Vergleich zu ihren westdeutschen Kollegen. Die Passauer Neue Presse berichtet unter Berufung auf Daten des Statistischen Bundesamtes, dass im Osten im Schnitt 20% weniger verdient wurde. Demnach lagen die Bruttolöhne bei durchschnittlich 26.800 Euro pro Jahr im Osten und bei knapp 33.500 Euro im Westen. Außerdem arbeiteten die Beschäftigten in Ostdeutschland pro Jahr 78 Stunden mehr als ihre Kollegen im Westen. Die linken Politikerin Sabine Zimmermann sagte dazu, die Spaltung am Arbeitsmarkt dauere auch über 20 Jahre nach der Wiedervereinigung noch an. Von gleichwertigen Lebensverhältnissen in Ost- und Westdeutschland könne nicht gesprochen werden.
Was noch wichtig wird.
Für Flüchtlinge wird es leichter, an einen Job zu kommen. Bundesarbeitsministerin Andrea Nahles hat eine Verordnung rausgegeben, die ab morgen in den meisten Bezirken der Bundesagentur für Arbeit gilt. Demnach können Flüchtlinge, über deren Asylantrag noch nicht entschieden wurde, nach 3 Monaten Aufenthalt grundsätzlich einen Job anfangen. Bisher musste die Bundesagentur erst prüfen, ob es Arbeitnehmer aus dem Inland für die Stelle gibt. Die Bundesliga-freie Zeit geht zu Ende mit dem Saisonstart der zweiten Liga. Das erste Spiel steht heute Abend an. Kaiserslautern empfängt den Bundesliga-Absteiger Hannover. Die anderen Spiele sind jetzt am Wochenende. Die letzte Partie des ersten Spieltags am Montag ist der Zweitliga-Auftakt für den VfB Stuttgart. Zu Hause gegen St. Pauli. Die Stuttgarter waren letzte Saison abgestiegen nach 39 Jahren Erstklassigkeit.
Und sonst in der Welt?
Der neue philippinische Präsident Rodrigo Duterte hält sich im Kampf gegen Drogen auch verbal nicht zurück. Zu Drogendealern sagte er wörtlich: Ihr Hurensöhne, ich bringe euch echt alle um. Dabei soll es seinen Worten nach Amtsträgern wie Politikern, Soldaten, Polizisten und Bürgermeistern als erstes an den Kragen gehen. Duterte hatte im Wahlkampf versprochen, die Kriminalität zu stoppen und wurde mit großer Mehrheit der Philippiner gewählt. Außerdem hat er vor der Wahl Kopfgelder für Drogendealer ausgesetzt. Seit seinem Amtsantritt Ende Juni sind bereits mehr als 400 mutmaßliche Drogendealer getötet worden. Dafür wurde niemand zur Rechenschaft gezogen. Menschenrechtler werfen dem Präsidenten vor, Todesschwadronen zu dulden. In Davao, wo Duterte jahrzehntelang Bürgermeister war, wurden auch schon mehr als 1000 Kleinkriminelle auf offener Straße ermordet oder in ihren Hütten. Die Täter entkamen immer. Ihre Spitznamen klingen harmlos. Toni die Perücke, Schnurrbart Pat oder Anthony the Kid. Die Staatsanwaltschaft in New York wirft den mutmaßlichen Mitgliedern der italienischen Mafia aber schlimme Verbrechen vor. Unter anderem Erpressung, Brandstiftung, Kreditkartenbetrug, illegale Glücksspielunternehmen, Verkauf unversteuerter Zigaretten und Waffenhandel. Sie hat 46 Menschen angeklagt, die Mitglieder von 5 Familien sein sollen und zur sizilianischen Cosa Nostra gehören. Demnach waren die Angeklagten an der US-Ostküste aktiv, darunter in den New Yorker Stadtteilen Manhattan und Bronx, aber auch in den Staaten Pennsylvania und Massachusetts und im Südstaat Florida. FBI und Polizei hatten in den Fällen jahrelang ermittelt. 39 der Angeklagten konnten demnach gestern festgenommen werden. Einige hätten sich gestellt, andere seien noch auf der Flucht. Den Mafia-Mitgliedern drohen bis zu 20 Jahre Haft. Beim Trödelmarkt Braderie de Lille in Nordfrankreich waren letztes Jahr 10.000 Aussteller und über 2 Millionen Besucher. Dieses Jahr fällt er aus. Die Bürgermeisterin von Lille hat den Markt aus Sicherheitsgründen abgesagt. Sie sagte, es gebe Risiken, die nicht kontrolliert werden könnten. Damit ist der Markt nicht alleine. In Frankreich wurden schon mehrere Feuerwerke, eine Flugschau, ein Freiluftkino und ein Basketballspiel wegen der Sicherheit abgesagt. Seit den Terroranschlägen von Paris im letzten November gilt ein Ausnahmezustand, der nach dem Anschlag von Nizza noch bis Anfang 2017 verlängert wurde. Dadurch können Veranstaltungen leichter abgesagt werden.
Wissensnachrichten.
In den Wissensnachrichten, da geht es heute um China, Grönland und Feuer. Zuerst mal zu China. Da sorgt gerade eine neue Studie von Geologen für Aufregung. Veronika von Boris von den Wissensnachrichten, was steht drin?
Da steht drin, dass einer der zentralen Gründungsmythen des historischen, also vorkommunistischen China zumindest teilweise stimmen könnte. Es geht um die große Flut von Kaiser Yu.
Hilf mir nochmal auf die Sprünge. Was war da los?
Also ganz kurz, vor 4000 Jahren gab es eine riesige Flut, die alles zerstört hat. Dann kam ein kluger, bescheidener, fleißiger, pflichtbewusster Mann, hat das Wasser in den Griff bekommen und wurde Kaiser. Und das war der Kaiser Yu, das Vorbild für alle späteren Kaiser. Nur diese schöne Geschichte wurde erst 1000 Jahre, nachdem Yu gelebt haben soll, aufgeschrieben. Also ob sie stimmt, ist ziemlich fraglich.
Aber jetzt gibt's endlich Beweise?
Naja, zumindest die große Flut könnte es tatsächlich gegeben haben. Das schreiben eben die Geologen. Die haben Ablagerungen in einer Schlucht des Huanghe, das ist einer der größten Flüsse Chinas, untersucht. Sie sagen, dass es dort nach einem Erdbeben einen großen Erdrutsch gegeben haben muss, der den Fluss gestaut hat. Und zwar 6 bis 9 Monate lang. Und als das Wasser dann durchgebrochen ist, gab es eine riesige Katastrophe. Also diese Flut, die könnte es tatsächlich gegeben haben. Das haut auch zeitlich so in etwa mit den Daten aus der Legende von Kaiser Yu hin.
Aber?
Aber, dass es die Flut gab, ist eben kein Beweis dafür, dass es auch Kaiser Yu gab. Und schon gar nicht, dass er so war, wie er dargestellt wird.
Jetzt mal angenommen, das ist alles erfunden. Wer hätte denn davon was?
Spätere Herrscherhäuser, die haben sich damit legitimiert. So nach dem Motto, Yu war ein toller Kaiser, ich bin sein Ur-Ur-Ur-Ur-Ur-Ur-Ur und so weiter Enkel und deshalb bin ich jetzt hier auch Herrscher. Solche Abstammungslegenden, die gab es auch in Europa. Karl der Große zum Beispiel hat sich eine Verwandtschaft zu Cäsar angedichtet und Cäsar sich eine zur Göttin Venus. Also der Fantasie waren da keine Grenzen gesetzt.
Bei unserem zweiten Thema, da geht es um eine historische Altlast, diesmal auf Grönland.
Es handelt sich um giftigen Müll, der stammt von einem amerikanischen Stützpunkt, der 1967 aufgegeben wurde. Und dabei haben die Amerikaner eben tausende Liter Diesel und anderes Gift einfach dagelassen und angenommen, dass das in Grönland für alle Ewigkeiten einfach tiefgefroren wird.
Und da macht jetzt der Klimawandel wahrscheinlich nicht mit?
Genau, so langsam taut der Schnee, der in den letzten Jahren da drauf gefallen ist, auf und jetzt muss der Müll weg. Forscher aus Zürich haben sich das angeschaut. Sie sagen, es wird wahrscheinlich noch ein paar Jahre dauern, bis der Müll wirklich gefährlich wird. Aber bis dahin muss es dann eben auch eine Lösung geben.
Weg vom Eis. Zuletzt schauen wir uns noch eine neue Art von Feuer an.
Die haben Forscher aus den USA entdeckt. Es handelt sich um blaue Wirbel. Die sehen so aus wie ein Tornado aus Feuer und entstehen zum Beispiel bei Buschbränden. Die Forscher haben so einen Wirbel im Labor erzeugt. Sie haben eine brennbare Flüssigkeit auf Wasser gekippt und angezündet, das Wasser mit einer Turbine zum Drehen gebracht und siehe da, es entstand so ein blauer Wirbel, in dem das Feuer besonders heiß und mit besonders wenig Ruß brennt. Die Wissenschaftler sagen, wenn man das im großen Stil hinbekommt, dann könnte man mit diesen Feuerwirbeln zum Beispiel Ölteppiche auf dem Meer besonders effizient vernichten.
Die Wissensnachrichten. Danke, Veronika.
Wetter.
Im Osten und Südosten hängen viele Wolken am Himmel und es kann regnen, besonders vom Allgäu bis nach Brandenburg regnet und gewittert es kräftig. Sonst überall Wolken und hin und wieder Regen. Morgen scheint im Süden die Sonne, der Norden muss sich aber noch mit Wolken abfinden. Erst am Sonntag ist dann überall Sommer und Sonne bei 22 bis 28 Grad.
E-Radio Wissen Update. Montag bis Freitag ab 18 Uhr. und als Podcast auf deradiowissen.de.